C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Am 27. Jänner 2021 hat ein von der ÖFSE organisiertes Online-Austauschtreffen zum folgenden Thema stattgefunden: Decolonize the Library. Mehr als 100 Teilnehmerinnen waren dabei. Für alle, die die Veranstaltung verpasst haben, berichten wir in der heutigen Ausgabe von C3 Radio darüber. Es begrüßt Sie Jürgen Planck. Miteinander diskutiert haben Magdalena M. Brechtinger von Baobab, das ist eine der 5 Organisationen, die ihren Sitz im C3-Zentrum für internationale Entwicklung haben. Weiters Dani Baumgartner von der Frauensolidarität und Sarah Schmelzer von der ÖFSE. Und Nora Schmidt, die ihre Dissertation zum Thema Rassismus und Bibliotheken geschrieben hat. Moderiert hat Gabi Slesak von der ÖFSE. Sie lehrt auch an der Universität Wien und hat in 3 Semestern am Institut für Afrikawissenschaften ein Seminar zum Thema Bibliotheken und Rassismus abgehalten. Das Thema Decolonize the Library ist vor dem folgenden Hintergrund zu sehen. Bibliotheken sind Orte der Dokumentation und natürlich auch der Reproduktion von Wissen, meist mit dem Anspruch, allen Interessierten Zugang zu ermöglichen. Die Black Lives Matter Bewegung hat insbesondere im Jahr 2020 nach der Ermordung von George Floyd durch Polizisten in den USA die internationale Debatte über Rassismus und Kolonialismus in unserer Gedenk- und Erinnerungskultur vorangetrieben. Stichwort Denkmäler und Straßennamen. Auch Bibliothekarinnen sind als Akteurinnen von Kultur- und Bildungseinrichtungen gefordert, sich mit strukturellen Rassismen in Bibliotheken auseinanderzusetzen. Im angloamerikanischen Raum ist die professionelle Beschäftigung mit Rassismen in Bibliotheken bereits fortgeschritten. Im Jahr 2020 wurde die Rolle von Bibliotheken bei der Konferenz der Public Library Association, PLA, so beschrieben: Bibliotheken sind im Feld der sozialen Gerechtigkeit tätig. Und das Schomburg Center for Research in Black Culture, eine Abteilung der New York Public Library, hat eine Leseliste erstellt, Black Liberation Reading List, um gegen Unwissenheit und Rassismus zu kämpfen. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es bereits einzelne Initiativen und Forschungen zum Thema. Die Plattform bibchat.de dient dem Austausch von Bibliotheken und Informationseinrichtungen untereinander. Auch in diesem Rahmen wurde das Thema Rassismus und Bibliotheken bereits diskutiert. Denn für Bibliotheken ergeben sich Fragen wie: Welche Bücher werden angekauft? Verbleiben historische Bücher mit aus heutiger Sicht rassistisch konnotierten Inhalten in einer Bibliothek, um etwa Forschungsarbeiten zu ermöglichen, die über diese Bücher reflektieren? Oder entfernt man derartige Werke aus der Bibliothek? Oder könnte man Bücher markieren, die rassistische Inhalte aufweisen? Ein durchaus komplexes Thema also. Die Veranstaltung vom 27. Jänner 2021 hat in mehreren Kurzvorträgen Aspekte der bibliothekarischen Praxis beleuchtet, mit dem Ziel, den fachlichen Austausch zu den Themen Kolonialismus und Rassismus in öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken zu fördern. Mit den vorhin beschriebenen Fragen hat sich Nora Schmidt in ihrer Abschlussarbeit Kolonialität im Wissenschaftssystem und die Rolle der Bibliotheken im globalen Norden beschäftigt. Gabi Slesak sagt dazu einleitend:
Also es geht darum, wie Wissensbestände repräsentieren, welche Ungleichheiten, gesellschaftliche Ungleichheiten sich auch in Wissensbeständen wiederfinden und vor allem auch um die Macht, wie Ungleichheiten, gesellschaftliche Ungleichheiten auch festgeschrieben werden.
Zunächst einmal gehe ich davon aus, dass wir in einer Weltgesellschaft leben, das heißt unter der Bedingung der globalen Erreichbarkeit. Jedoch korreliert die Wahrscheinlichkeit, in privilegierter Position zu kommunizieren, mit dem jeweiligen sozialgeografischen Kontext. der wiederum deutlich durch die Kolonialgeschichte geprägt ist. Und die soziale Ungerechtigkeit, also ich rede eher von Ungerechtigkeit als von Ungleichheit, also weil natürlich die Ungleichheit auch eine Voraussetzung ist für die Ungerechtigkeit oder umgekehrt. Auf jeden Fall ist mir wichtig, dieser eher ethische Zugang und nicht einfach nur die quantitative Ungleichheit oder irgendeine andere Ungleichheit, die man irgendwie ablesen kann, festzustellen, sondern es ist tatsächlich eine Ungerechtigkeit. Wie auch immer, also die folgt aus diesem Kontext, aus der Kolonialgeschichte und in Anlehnung an die dekoloniale Denkschule bezeichne ich das jetzt mal in Kurzform als Kolonialität. Das wird dem Begriff nicht ganz gerecht, aber ich verwende es jetzt im Folgenden für diese 5 Minuten einfach als Marker für diese Ungerechtigkeit. Und privilegierte Positionen finden sich eher im globalen Norden, vor allem in Westeuropa, wo eben die ehemaligen Kolonialmächte positioniert waren. Diese Kolonialität findet sich auch im Wissenschaftssystem. Und wenn wir davon ausgehen, dass Forschende wenigstens in gewissem Maß die Interessen der lokalen Bevölkerung vertreten, wo sie jeweils eben positioniert sind, lokalisiert sind, so steht das Wissenschaftssystem, das lokale Wissensproduktionssysteme im globalen Süden durch Gewalt zersetzt und überlagert hat, extrem überproportional im Dienste von Interessen im globalen Norden. Das ist mal das Ausgangsproblem, das ich identifiziere. Kolonialität im Wissenschaftssystem wird natürlich durch sehr viele unterschiedliche Vorgänge gestützt, aber die Durchlässigkeit für wissenschaftliche Kommunikationsmedien spielt dabei auch eine entscheidende Rolle. So werden zum Beispiel sozial- und geisteswissenschaftliche Beiträge aus dem globalen Süden, im globalen Norden häufig als Regionalwissenschaften von den Kerndisziplinen und deren Debatten abgetrennt. Und das passiert nicht zuletzt in Bibliotheken. Lokale Infrastrukturen im globalen Süden werden durch die Monopolstellung der großen kommerziellen Informationsdienstleistungsunternehmen, die ja alle im Norden positioniert sind, geschwächt. Publikationsprozesse werden mit nur sporadischer Beteiligung aus dem globalen Süden zunehmend standardisiert. Und ich kann jetzt leider nur wirklich ganz kurz aufzählen, welche Entwicklungen das letztendlich mit sich zieht, die Kolonialität fördern. Zum Beispiel wäre da die Kommerzialisierung von Open Access, die ja eigentlich ein großer Hoffnungsträger war. Dann ist zu nennen die Quantifizierung von wissenschaftlicher Kommunikation als Folge von Scientometrie und Bibliometrie, insbesondere wenn sie auf Grundlage von Datenbanken unternommen wird, deren Inklusionskriterien Zeitschriften aus dem globalen Süden oftmals schon aus formalen Gründen ausschließen. Da geht es gar nicht um Qualität oder Relevanz, sondern die haben einfach wirklich überhaupt keine Chance, wenn man sich die Kriterien anschaut. Relativ neu hinzugekommen ist das große Thema Predatory Publishing, das sogenannte räuberische Publizieren, das zunehmend mit dem globalen Süden assoziiert wird und es dadurch auch wesentlich schwerer noch macht, für die Publikationsinfrastrukturen vor Ort anzukommen sozusagen und sich Gehör zu verschaffen weltweit.
Bibliotheken, insbesondere große wissenschaftliche Bibliotheken, Universitätsbibliotheken, unterstützen diese Entwicklung oft sehr direkt, aber auch im Zusammenhang mit den Kernaufgaben von Bibliotheken wird Kolonialität vorangetrieben, zum Beispiel indem sie immer weniger Aufwand betreiben, um Ressourcen verfügbar zu machen, die nicht Teil von Paketprodukten sind oder per Standard-Workflow bestellt und ins Bibliothekssystem übernommen werden können. Stattdessen wird umso mehr Aufwand betrieben, um große Verträge zu verhandeln, lizenzierte Produkte zu bedienen und zu überwachen und selbst Standardisierung zu forcieren, wobei selten berücksichtigt wird, wer oder was dabei auf der Strecke bleibt. Die Folge sind immer ähnlichere Bestände. Wer wenigstens ein Teil des dadurch Ausgegrenzten, und das sind eben vor allem Beiträge aus dem globalen Süden, mit Suchmaschinen finden will, fragt besser Google Scholar als ein Discovery-System, was natürlich eine höchst problematische Empfehlung für Benutzerinnen wäre. Tatsache ist, dass Benutzerinnen nur einen Bedarf als das große Stichwort Bedarf, Demand, dass sie nur diesen Bedarf anmelden können, wenn für bestimmte Ressourcen, wenn sie von deren Existenz überhaupt wissen. Und wenn man sie nicht finden kann, dann kann auch niemand danach fragen. Während Informationsdienstleistungsunternehmen natürlich den geringstmöglichen Aufwand für größtmöglichen Profit betreiben, können Bibliotheken im globalen Norden ihre Verhandlungsmacht und ihre eigene operative Expertise nutzen, um für soziale Gerechtigkeit einzutreten und um für mehr Durchlässigkeit von Kommunikationsmedien zu sorgen. Das würde bedeuten, die eigenen Privilegien und jene ihrer Interessenträgerinnen, also der Benutzerinnen und auch der Geldgeberinnen im öffentlichen System, natürlich geht das auch an die Adresse der Politik, die diese Privilegien bei der Standardsetzung, bei Filterungen, bei Rankings und so weiter müssen zurückgewiesen werden, aktiv zurückgewiesen werden. Nur so kann soziale Gerechtigkeit irgendwann greifbar werden. Und ich bezeichne diese Haltung als kulturell demütig. Das ist im deutschen Sprachgebrauch, glaube ich, noch nicht wirklich in Verwendung, aber es kam mir dann sehr gelegen. Ja, also das spricht natürlich irgendwo auf die bibliothekarische Berufsethik auch an, wo sowas natürlich bisher kaum vorkommt. Und ich habe mir da herausgegriffen den großen Kern der Neutralität, der ja eigentlich sowas umfassen müsste, aber unter Bedingungen von Kolonialität wird diese Neutralität eigentlich ad absurdum geführt, weil eben diese Grundlage überhaupt nicht da ist, auf der man alles theoretisch kennen könnte, weil man es eben überhaupt nicht finden kann. Also komme ich zu dem Schluss, dass bibliothekarische Neutralität nur kulturell demütige Neutralität sein kann. Und ihre Folge wäre eine höhere Komplexität, weniger Geordnetheit, weniger Präzision, was natürlich mit der Gefahr der Überforderung einhergeht, aber auch mit der Chance auf produktive Irritation und mit Anreizen für Kooperation.
Die Frauensolidarität, Baobab und die ÖFSE führen im C3-Zentrum für internationale Entwicklung die C3-Bibliothek. Das ist die größte entwicklungspolitische Bibliothek in Österreich. Dani Baumgartner ist dort für die Frauensolidarität tätig. Die Nutzerinnen der Bibliothek hätten auf rassistische Bücher im Bestand aufmerksam gemacht, sagt Baumgartner.
Und ja, es waren auch unsere LeserInnen, die uns darauf aufmerksam gemacht haben, dass das so nicht geht, dankenswerterweise. Und wir haben uns gedacht, ja, da haben sie recht, da müssen wir es tun.
Schnell wird eines klar. Man kann eine Bibliothek nicht auf einen Schlag besser machen. Vielmehr gehe es darum, einen Prozess anzustoßen, so Baumgartner.
Aktuell stehen wir immer noch vor einem Dilemma, und zwar ist das ein bisschen ein Spagat, den wir da machen, weil zum einen präsentieren wir auch jene Bestandssegmente, die rassistische Inhalte aufweisen, weil wir denken, dass sie als Quellenmaterial gerade auch für antirassistische und postkoloniale Forschung dienen können. Und deshalb wollen wir sie auch weiterhin zugänglich machen, den LeserInnen. Zugleich wollen wir aber jene Inhalte eigentlich überhaupt nicht reproduzieren und legitimieren. Aber beides passiert schon allein, so glauben wir, durch die Aufstellung solcher Titel in wissenschaftlichen Institutionen. Und darüber hinaus stört die Anwesenheit von Titeln, die koloniales und rassistisches Gedankengut transportieren, ganz massiv die Lern- und Arbeitsumgebung, was wiederum unserem Anspruch, einen Raum für offenen Austausch sein zu wollen, widerspricht. Ja, also so, es braucht eh nicht weitere Gründe. Rassismus stört einfach. Ja, so ist es. Auch die heutige Veranstaltung ist Teil unseres Suchens nach Möglichkeiten, wie wir mit diesen Schwierigkeiten umgehen können, aktiv umgehen können. Und wie auch Gabi Slesak schon angekündigt hat, wird meine Kollegin Sarah Schmelzer dann auch heute noch im Detail darüber sprechen, wie wir uns mit der Problematik weiter auseinandersetzen und auseinandergesetzt haben.
Sagt Dani Baumgartner von der Frauensolidarität. Für Baobab hat Magdalena Emprechtinger an der Online-Veranstaltung teilgenommen. Baobab betreut in der C3-Bibliothek den pädagogischen Bestand. Emprechtinger sagt in Bezug auf die vorurteilsfreie Auswahl von Kinderbüchern für Bibliotheken.
Und wir beschäftigen uns sehr stark mit den Themen Globalisierung, also globalem Lernen, Globalisierung, Nachhaltigkeit, mit dem Thema Mehrsprachigkeit und sprachliche Bildung und eben mit diesem ganzen Themenkomplex Diversität, Vielfalt, Diskriminierung und Rassismus auch. Und das heißt, wir konzentrieren uns in unseren Beständen auch auf diese Themen und können da eben, insofern haben wir da große Freiheit, sage ich jetzt mal auch, von dem auszuwählen, was wir hier in unseren Bestand aufnehmen. Es macht einfach was mit einem Selbstbild eines Kindes, wenn die Gruppe, der man sich zugehörig fühlt, in Bilderbüchern gar nicht vorkommt oder einfach immer in einem negativen Zusammenhang vorkommt. Ich finde es sehr anschaulich, beschreibt das Chimamanda Adichie in ihrem TED-Talk zu Die Gefahr einer einzigen Geschichte. Vielleicht kennen den einige. Die Autorin ist ja in Nigeria, in Lagos aufgewachsen, hat dort sehr viele englische Kinderbücher in ihrer Kindheit gelesen und beschreibt da in einer Sequenz einfach sehr, sehr schön, finde ich, was das mit ihr gemacht hat, was das auch mit ihrem Selbstbild gemacht hat und was das auch bewirkt hat, sozusagen in ihren schriftstellerischen Tätigkeiten zu Beginn. Also wer sich näher damit auseinandersetzen möchte, kann ich nur diesen empfehlen, diesen TED-Talk auch anzuschauen. Wir beschäftigen uns schon lange auch mit dem Ansatz der vorurteilsbewussten Bildung, die einfach da sehr stark davon ausgeht, dass Kinder in ihrer Selbstwahrnehmung, aber auch in der Fremdwahrnehmung sehr stark von außen, von ihrer Umwelt beeinflusst werden und sozusagen durch die Inputs, die da auch kommen, es zu einer Bewertung sozusagen des Selbstbildes, aber auch sozusagen des Fremden sehr stark kommt. Umfeld, es ist Familie, Institutionen, die Kinder besuchen, aber natürlich ganz stark auch die Medien, die konsumiert werden, sprich auch die Bilderbücher, die Kinder anschauen, die Kinder lesen.
Was ist für Baobab somit in der Auswahl wichtig?
Vorwiegend Kinderbücher zu haben, die beitragen, Vorurteile abzubauen und die dazu beitragen, auch die Identität aller Kinder zu stärken, also die Kinder in ihrer Identität ganz stark zu stärken.
Vielfalt ist für Baobab auch in Bezug auf Sprachen zu sehen, sagt Magdalena Emprechtinger.
Das heißt, dass in den Büchern Vielfalt dargestellt wird, dass sich die Kinder mit unterschiedlichen Vorerfahrungen und Familienkulturen darin wiederfinden können, einerseits und andererseits auch sozusagen Kinder ihren Horizont erweitern können und sozusagen sich mit anderem, mit Fremden auch auseinandersetzen können.
Außerdem ist bei der Kinderbuchauswahl wichtig,
oder dann zum Beispiel auch in Bezug auf Geschlechterrollen, in Bezug auf soziale Herkunft, auf sozioökonomische Herkunft und so weiter. Eng damit zusammenhängt der nächste Punkt, das ist eben keine Darstellung von Stereotypen und diskriminierenden Inhalten und Bildern. Das ist ein Punkt, der sich sehr einfach anhört. Oft ist es auch sehr, also sofort auf den ersten Blick ersichtlich sozusagen, dass gewisse Inhalte sehr diskriminierend sind. Bei vielen Büchern ist es aber einfach auch nicht so einfach, hier sozusagen die Grenze zu ziehen auch oder zu sehen, ist das jetzt schon diskriminierend, ist es nicht diskriminierend.
Emprechtinger nennt ein weiteres Kriterium für die Auswahl von Kinderbüchern für die C3-Bibliothek.
Gleichwertigkeit statt Paternalismus. Das heißt, es ist einerseits natürlich gut, Vielfalt zu zeigen. Die Frage ist aber natürlich, wie wird diese Vielfalt gezeigt? Und da ist es sozusagen für unsere Auswahl immer sehr wichtig, sozusagen, dass Vielfalt als eher etwas Normales gezeigt wird, als etwas Bereicherndes für die Gesellschaft gezeigt wird und dass Begegnung zwischen den Protagonisten auch immer sozusagen auf Augenhöhe stattfindet. Vor dem Hintergrund von Kolonialismus spielt natürlich auch die Frage eine Rolle, wie wird in diesem Kinderbuch sozusagen Fortschritt, Entwicklung auch dargestellt, wie wird sozusagen auch das Verhältnis zwischen, ich bleibe jetzt auch bei diesem Begriff, zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden dargestellt. Also ist das etwas sozusagen das Verhältnis von Rückständigkeit, das da mitschwingt, oder werden verschiedene Lebensweisen, verschiedene Lebenskonzepte auch als gleichwertig dargestellt, nebeneinander dargestellt. Wir haben deshalb in unserer Bibliothek auch einen eigenen Schwerpunkt zu Kinderbüchern von Autorinnen und Autoren aus dem globalen Süden, die wir hier einfach vermehrt auch zur Verfügung stellen und vermehrt auch bewerben und sozusagen vor den Vorhang holen, damit sie einfach bekannter auch werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist eben, dass die Bücher anregen sollen, sich mit Diskriminierung und Vorurteilen auch aktiv auseinanderzusetzen, sich mal darüber nachzudenken, in welcher Position befinde ich mich überhaupt, wo bin ich mit Vorurteilen konfrontiert, wo gehöre ich auch zu den privilegierten Gruppen auch in unserem gesellschaftlichen System, im globalen System auch, sich damit auch einfach auseinanderzusetzen und dann auch Beispiele enthalten, wie man sich gegen Diskriminierung und Ungerechtigkeit wehren kann und sozusagen auch Mut machen sollten, hier aufzutreten, ja, aktiv zu werden und eben man Handlungsmöglichkeiten angeboten bekommt, um sich gegen Diskriminierung zu wehren.
Sagt Magdalena M. Prechtinger von Baobab zur Auswahl von Kinderbüchern für die C3-Bibliothek. Damit zu einem weiteren Input zur Online-Veranstaltung Decolonize the Library vom 27. Jänner 2021.
Sarah Schmelzer ist ebenfalls eine Kollegin aus dem Haus. Sie leitet den Bereich Bibliothek in der ÖFSE, hat unter anderem die Leitung der Bibliothek des Goethe-Instituts in St. Petersburg für einige Jahre übernommen und sie wird jetzt sozusagen abschließend sehr praxisbezogene Aktivitäten, Initiativen aus dem Haus vorstellen.
Wir selber befassen uns jetzt, glaube ich, seit ein paar Jahren mit dem Thema. Das klingt jetzt nach lange und nach viel Expertise. Das haben wir immer nebenbei gemacht. Wir sehen uns eher am Anfang der Auseinandersetzung. Dahingehend ist es auch ein Praxisbericht, ein Arbeitsbericht aus der laufenden Tätigkeit und kein Bericht über sozusagen Ergebnisse. Das Wichtigste, das Allerwichtigste daran, auf welcher Ebene und in welchem Format man sich auch immer diesem Thema stellt, ist, dass man es in einer dialogischen Herangehensweise macht. Die Diskussion selbst, der Prozess, sich damit auseinanderzusetzen, ist ein wichtiges Ergebnis. Das heißt, hier kann ich dann schon, glaube ich, einen ersten Input von vorhin aufgreifen. Das Wegsperren von Medien an sich oder von einzelnen Titeln an sich, das kann ich noch kurz dann ausführen, das war für uns fast an keiner Stelle eine Option. Und ist es jetzt jedenfalls nicht. Also uns geht es nicht darum, zu sagen, dieses und jenes Buch kennzeichnen wir, beziehungsweise können wir überhaupt kennzeichnen. Und stellen es an eine andere Stelle oder sondern es aus. Also diese Lösung ist zum einen nicht, deshalb erscheint sie uns nicht sinnvoll, weil, wie gesagt, es für uns insbesondere um eine Debatte geht, um den Prozess an sich. Man muss ja natürlich, das gilt jetzt nicht für jedes Medium, das gilt nicht für jede Bibliothek. Also unser Auftrag ist unter anderem, auch wenn wir viel mit der Öffentlichkeit arbeiten und auch viel mit jungen Menschen hier in der Bibliothek arbeiten, sind wir in Teilen eine wissenschaftliche Bibliothek. Das heißt, wir haben einen Sammelauftrag zu bestimmten Thematiken. Das heißt, das Wegsperren, davon sind wir sehr schnell abgekommen. Wir haben auch an einer Stelle drüber nachgedacht, die Medien auszuzeichnen. Auch das haben wir schnell wieder verworfen, weil wer wählt das aus? Wer beurteilt das? Wie ist das überhaupt für uns umsetzbar?
Der angestoßene Prozess hat immer wieder herausfordernde Fragen gestellt, sagt Schmelzer.
Relativ weit am Beginn unserer Auseinandersetzung mit dem Thema stand, was ich jetzt im Nachhinein Reflexion nenne, damals hatten wir es, glaube ich, Analyse genannt, aber die Reflexion über den eigenen Bestand und die eigene Kategorisierungs- und Beschreibungspraxis. Im Rückblick, und das ist jetzt ein Rückblick, kann ich sagen, dass uns das, finde ich, sehr gut gelungen ist. Wir haben begonnen mit einer Bestandsanalyse, eben mit Kollegin, die heute hier co-moderiert, mit einer Bestandsanalyse eines ausgewählten Bestandssegmentes. Das waren in etwa 8000 Bücher. Es war jetzt nicht unbedingt repräsentativ für unseren ganzen Bestand. Es waren eher historische Werke. Und ganz wichtig für uns im ganzen Prozess war es der Austausch und eben der Austausch auch zwischen Bibliotheken. Aus diesem Grund haben wir auch heute nach doch, glaube ich, recht langer Planung uns dann doch dazu entschlossen, dass wir eine solche Veranstaltung organisieren. Wir nutzen die Corona-Krise, weil es ja jetzt virtuell stattfinden muss, um sozusagen uns ortsunabhängig auszutauschen. Aber dieser Punkt sozusagen, dass man nicht in der eigenen Bibliothek für sich an dieser Thematik arbeiten kann, sondern es einen Austausch braucht mit anderen Bibliotheken, mit engagierten Initiativen, Communities, die den eigenen Diskurs zur Thematik jedenfalls bereichern könnten.
Wie wichtig dieser Diskurs ist, bestätigt Magdalena Emprechtinger und berichtet von Diskussionsprozessen im Team von Baobab.
Das gibt auch bei uns im Team dann immer sehr oft starke Diskussionen auch, ob gewisse Bücher in den Bestand aufgenommen werden oder nicht. Was dann immer ganz spannend auch ist, sozusagen hier auch das Team und die unterschiedlichen Sichtweisen im Team einfach mal dann so zusammenzubringen und sich da einfach inhaltlich stärker damit auseinanderzusetzen, was hier gezeigt wird und wie das auch wahrgenommen wird.
Sagt Baobab-Mitarbeiterin Magdalena Emprechtinger. Sie hat neben Sarah Schmelzer von der ÖFSE und Nora Schmid Inputs zur Arbeit von Bibliotheken im Kontext mit Rassismus und der Auswahl von vorurteilsfreien Büchern gegeben. Im Rahmen des Online-Austauschtreffens Decolonize the Library, das am 27. Jänner 2021 stattgefunden hat und von dem wir in der heutigen Ausgabe von C3 Radio berichtet haben. Das war C3 Radio, heute zum Online-Austauschtreffen Decolonize the Library vom 27. Jänner 2021, bei dem es mehr als 100 Teilnehmerinnen gegeben hat. Wer zum Beispiel zum Thema unserer heutigen Sendung oder zu anderen entwicklungspolitischen Themen recherchieren möchte, kann dafür die C3-Bibliothek in der Sensengasse 3 benutzen. Informationen zur Bibliothek und zu allen weiteren Angeboten im C3-Zentrum findet man auf www.zentrum3.at. Die Black Liberation Reading List der New York Public Library kann auf der folgenden Webseite abgerufen werden: www.nypl.org. C3 Radio kann man nachhören auf www.zentrum3.at bzw. auf c3radio.potspot.de. Die ÖFSE und C3 Radio sind übrigens auch auf Facebook zu finden. Bitte folgen Sie uns also. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Freire Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at.